Wir haben heute die fünfte Folge der Predigtserie Zunehmen in Heiligung. Und was heißt es eigentlich, Zunehmen in Heiligung? Heißt es irgendwie? Jetzt habe ich mir so einen Gag ausgedacht und jetzt kommt er nicht. Bedeutet es, dass der Radius meines Heiligenscheins zunimmt? Ah. Ja. Oder was bedeutet es? Ja, ich habe ein richtig gutes Bild genommen, ich weiß. Es wäre ja schön, gell, wenn wir so rumrennen würden, aber ist nicht, Gott sei Dank. Zunehmen in Heiligung oder Heiligkeit bedeutet, dass wir immer mehr als Gottes Eigentum nach seinen Wünschen leben und dabei immer mehr seinem Charakter ähnlich werden wollen. Das bedeutet eigentlich zunehmen in der Heiligkeit, in der Heiligung, dass wir immer mehr als Gottes Eigentum nach seinen Wünschen leben und dabei immer mehr seinem Charakter ähnlich werden. Helmut hat letzten Sonntag darüber gesprochen, in welcher Haltung wir als Christen die Botschaft von Jesus Christus weitergeben sollen. Hat auch mit Heiligkeit zu tun, mit Heiligung. Damit, welchen Charakter wir eigentlich in uns haben. Und heute heißt das Thema, Botschaft und Leben gehören zusammen. Botschaft und Leben gehören zusammen. Und dazu hören wir die Verse 8 bis 13 aus dem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs. Da heißt es, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadlich wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch in seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Soweit der Predigttext. Man könnte sagen, dass der Text zwei Themen hat. Erstens, aus Liebe zu den Menschen geben die Apostel sowohl das Evangelium weiter, wie ihr eigenes Leben. Und zweitens, sie sind dankbar dafür, dass ihr Wort als Gotteswort aufgenommen wurde. Die Kernaussage der Predigt, könnte man sagen, die steht im Vers 8 schon. Und wir waren willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Der Apostel Paulus und seine Begleiter haben den Thessalonichern nicht nur die Botschaft mitgeteilt, sondern ihr Leben haben sie an ihrem Leben teilhaben lassen, haben ihr Leben buchstäblich eingesetzt mit allem, was dazu gehört. Über diesen Teil dieses Verses oder über diesen Vers zu predigen, das fällt mir heute besonders schwer. Warum? Manche von euch kennen uns schon lange. Unsere Familie. Wir hatten die ersten Jahrzehnte unseres Ehe- und Familienlebens ein offenes Haus. Wir waren zeitweilig 10 Personen in diesem Haushalt. Studenten, die mit uns gewohnt haben, Familien, die mit uns gewohnt haben. Und dann war immer noch die Frage der Kinder, wer kommt heute zum Essen dazu? Und es war unser Familienleben. Manche von euch haben sogar bei uns gewohnt, um ihren zukünftigen Ehepartner kennenzulernen, näher kennenzulernen, weil wir ja nicht unterstützen wollten, dass die schon vorher beieinander wohnen. Und so habe ich euch auch kennengelernt, manche von euch, etwas näher. Und wir haben Zeit miteinander verbracht. Ich konnte schon ein bisschen ein Check-up machen für den Ehepartner. Und dann gab es einen Einschnitt in unserem Leben und nichts war mehr wie vorher. Weil wir es nicht mehr konnten. In der Bauzeit, die gleichzeitig etwa anfing oder wo dieser Einschnitt schon war, in dieser Bauzeit habe ich versucht, so gut ich konnte, nicht nur das Bauen, sondern auch mein Leben mit den mit mir Bauenden zu teilen. Aber ich denke, in gewisser Weise fehlt uns dieses häusliche Miteinanderteilen halt schon. Es fehlt, weil wir besonders den Jüngeren nicht vorleben können, was es heißt, ein offenes Haus zu haben. Was es heißt, dass man als Ältere Jüngere einlädt, als Jüngere Ältere einlädt, als Paare Alleinstehende und als Familien mit Kindern, Ehepaare ohne Kinder. Und dennoch rede ich davon, weil es wichtig ist. Weil ich mir wünsche, dass das, was hier steht von Paulus, dass diese Lebenswirklichkeit von Paulus nicht nur seine Lebenswirklichkeit und Erfahrung ist, sondern letztendlich die Lebenswirklichkeit dieser Gemeinde. Eine Lebenswirklichkeit, wo wir zum Beispiel halt wirklich das Leben miteinander teilen, indem man zum Beispiel immer etwas mehr kocht, als man selber verbraucht, um die Möglichkeit zu haben, jemanden spontan einzuladen. In der man Zeit und Kraft hat, die man tatsächlich einander schenkt. Wo man bereit ist, Zeit und Kraft einander zu schenken. Weil das fehlt irgendwo anders. In der man Einblick in das ganz normale Leben gibt. Es muss ja nicht immer das Riesenessen sein, das Riesenevent. Es kann einfach sein, hey, magst bleiben, magst zum Essen kommen. Wir haben das und das gekocht. Wenn es dir nicht völlig ablöscht, sei einfach dabei. Und man so ein Stück Jüngerschaft leben kann. Bei Paulus sah es so aus. Er hatte mit seinen Mitarbeitern in Thessaloniki eine Work and Travel Station eingelegt. Die könnte vielleicht so ausgesehen haben. Ja, manchen kommt diese Situation noch bekannt vor. Das ist das, wo wir hier die Halle betoniert haben miteinander. Wir sind nicht viel getravelt, aber wir haben gewirkt. Und wir haben das Leben miteinander geteilt. Warum sie das taten, warum sie diese Work and Travel Station eingelegt haben, warum sie da gearbeitet haben, neben dem Evangelisieren, das steht im 2. Thessalonicher Brief. Es gab da einige Leute, die waren nicht so sehr fürs Arbeiten. Die waren nicht von Schaffhausen. Die waren nicht bereit, ebenso alt zu arbeiten. Und deshalb wollte Paulus ihnen keinen Anlass geben, dass sie sich Paulus und seine Mitarbeiter zum Vorbild nahmen. Sie wollten keine Nachfolger produzieren, die den Irrtum verfallen mochten. Mit dem Evangelium hätte man es leicht und bequem, so wie der Herr. Und er schreibt ihnen im 2. Thessalonicher 3, 7 bis 10, denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinen von euch beschwerlich zu fallen. Dass wir nicht das Recht dazu haben. Also er sagt, da gibt es ein Recht. Es ist völlig normal, es ist durchaus ein biblisches Prinzip, dass diejenigen, die am Evangelium arbeiten, dass die auch irgendwie unterstützt werden, ihr Lebensunterhalt bestritten wird. In 1. Timotheus 5,18 sagt er, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist, auch der Arbeiter am Evangelium. Aber hier bei den Thessalonichern nimmt er sich die Freiheit, nicht von diesem Recht Gebrauch zu machen. Nimmt er sich die Freiheit, darauf zu verzichten und stattdessen für sich zu arbeiten. Nicht, dass wir nicht das Recht haben, das zu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Ja, schon genannter Grund. Faulenzer waren da, die sollten lernen, wie man als Christ für sich sorgt. Wie man anderen nicht auf der Tasche liegt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Im Prinzip, was wir unseren Kindern beigebracht haben, wenn sie mal wieder unwillig waren, ihre Arbeit zu Hause zu tun. Entweder Schularbeiten oder auch Mithilfe im Haushalt. Da haben wir gesagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also wenn du Hunger hast, arbeite. Hat relativ gut funktioniert. Sie tragen eine doppelte Last. Sie nehmen sich Zeit zum Predigen und sie nehmen sich Zeit zum Arbeiten. Paulus spricht Nacht und Tag. Offensichtlich haben sie in der Nacht gearbeitet, um am Tag dann zu predigen zu können. Da blieb nicht mehr viel fürs Leben übrig, auch nicht viel für den Schlaf. Sie gaben buchstäblich den Thessalonichern ihr Leben, ihr ganzes Leben. Aber das hatte auch zur Folge, dass man bei ihnen etwas sah. Man sah ihren Charakter, dass sie wahrscheinlich nicht missmutig und mürrisch ihre Arbeit getan haben. Warum? Warum haben sie nicht? Jetzt muss ich halt den scheiß Job machen. Warum haben sie das nicht gesagt? Weil sie ein Ziel hatten. Weil sie wollten, dass die Thessalonicher sehen, wie man als Christ sein Leben ganz normal für seinen Lebensunterhalt sorgend lebt. Den Thessalonichern praktisch vorzuleben, wie ein Christ aussieht. Manchmal brauchen wir richtig sichtbare Vorbilder. Ich weiß, ich bin nicht immer der Fröhlichste, aber ich versuche fröhlich zu sein. Zumindest innerlich. Ja, früher waren wir ja innerlich fröhlich und haben innerlich Lobpreis gemacht und haben innerlich, wir müssen wahrscheinlich öfters mal äußerlich auch zum Ausdruck bringen, oder? Ja, wenn es nur so einfach wäre, wenn man halt ein ernsthafter Typ ist wie ich. Die Situation, in der sie sich freiwillig befanden, offenbarte ihre Haltung. Sie ermahnten durch Lehre und Leben die jungen Christen, ihres Gottes würdig zu leben. Ihres Gottes würdig zu leben. Wir wissen gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich bedeutet, oder? Würde zu leben. Dass wir so leben, dass wir etwas widerspiegeln. Von Gottes Würde, von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Größe, von seiner Heiligkeit. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welches Vorrecht es ist, ein Kind Gottes zu sein? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass er dich aus 7,5 Milliarden Menschen auserwählt hat, dass du sein Kind sein darfst. Welche Ehre es ist, zu seinem Haushalt zu gehören. Welches Vorrecht. Welche Würde er dir damit verliehen hat. Wenn es eine solche Ehre ist, wie sehr müssten wir also dann bemüht sein, uns dieser Ehre würdig zu erweisen? Natürlich hat Gott uns vorher gewürdigt. Er hat uns heilig gemacht, gerecht gemacht, zu seinen Kindern gemacht. Und wir können das nie verdienen. Aber wenn wir begriffen haben, welchen Status er uns gegeben hat, sollten wir umso mehr bemüht sein, diesen Status entsprechend auch zu leben. Wie sehr müssten wir darum besorgt sein, Gott durch unseren Lebenswandel nicht keine Schande zu machen? Gott ist heilig. Die Thessalonicher sollten an ihnen sehen, wie sie Gott hingegeben lebten. Gott ist tätig. Gott liegt nicht müßig in der Ecke. Er hat sich nicht von der Schöpfung verabschiedet. Er ist immer noch tätig. Er hält die Schöpfung durch die Macht seines Wortes. Er ist handelnd. Und sie sollten an ihnen sehen, an seinen Jüngern, dass man nicht faul in den Tag hinein leben kann. Gott ist gerecht. Und sie sollten an ihnen sehen, wie sie die Arbeitslast miteinander fröhlich teilen. Wenn wir gerne arbeiten, arbeiten wir fröhlich. Ich merke es immer wieder bei mir. Ich weiß, ich soll mich auch im Haushalt betätigen und meiner Frau helfen. Und es macht viel mehr Freude, es fröhlich zu machen, als zu denken, jetzt muss ich halt auch noch aufräumen. Oder? Niemand konnte an ihrer Arbeitsmoral, an ihrer Lebensweise etwas aussetzen. Wie sie miteinander umgingen, wie sie einander achteten und ehrten. Und daher kann er sagen, dass sie untadelig unter ihnen gelebt haben. Ich habe neulich gesagt, dass ich bereit sein will, ein Vorbild zu sein und einlade, meinem Vorbild zu folgen. Und dann habe ich diesen Vers gelesen. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Und ich muss ehrlich sagen, als ich diesen Vers las, da habe ich beschämt zu mir sagen müssen, ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Aber ich weiß doch, wer ich bin und welche Gedanken ich habe, wo ich sündige, und wo ich schuldig vor Gott und den Menschen wurde und immer wieder werde. Will man da sein Leben wirklich anderen mitteilen? Will man da sagen, sei mein Nachahmer? Wenn man in sich reinguckt und weiß, wie man eigentlich innen aussieht und wie man lebt. Möglicherweise war das einer der Gründe, warum ich in meinen Predigten nicht viel von mir erzählt habe, weil ich gedacht habe, wen interessiert schon mein Leben? Wen interessiert schon, was ich mache oder wie ich denke? Ich weiß, dass es falsch war, auch wenn es mir schwerfällt, es anders zu machen. Aber was mich bei der ganzen Geschichte tröstet, ist Folgendes. Auch Paulus war sich dessen bewusst, wer er war. In 1. Timotheus 1,15 spricht er von sich als dem Größten, dem Vornehmsten, also dem Sünder aller Sünder, weil er genau wusste, woher er kam und wer er immer noch war. Dass er eben auch immer noch gesündigt hat. Und dass seine Gedanken auch noch nicht völlig durch und durch geheiligt waren und er nie in irgendeiner Weise irgendwie sich über irgendjemanden aufgeregt hat. Ja, der wusste genau, was für ein Temperament er hatte. Und dennoch kann er auf sein Leben verweisen, mit dem er den Thessalonicher ein Vorbild sein wollte, es auch war, wie wir schon in den vorigen Predigten gesehen haben. Wenn wir wissen, wo wir stehen, was unser geistlicher Zustand ist, können wir dennoch unser Leben mit anderen teilen und ihnen so zum Vorbild, zur Inspiration, zum Anreiz werden. Dass er zusammen mit seinen Mitarbeitern das Leben, das Thessalonicher geteilt hat, ihr Leben mit ihnen, ihre Existenz mit ihnen geteilt hat, das hatte Auswirkungen. Es hatte die Auswirkung, dass sie die Predigt des Evangeliums angenommen haben. Wie sie das taten, das versetzt ihn geradezu in staunende Dankbarkeit. Denn er sagt, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Dafür ist er dankbar. Für die Tatsache, dass sie die Predigt nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort aufgenommen haben. Was ist dieses Wort der Kunde von Gott? Ja, das haben wir hier. Als ihr das Wort von der Kunde Gott, von Gott empfingt, ja, das Wort der Kunde von Gott. Was ist dieses Wort der Kunde von Gott? Kunde heißt von verkünden oder berichten, ein Bericht. Es ist der Bericht darüber, wie Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns litt, starb und auferstand. Und wie er dadurch eine ewige Versöhnung, ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott anbietet. Das ist diese Kunde. Und das war etwas absolut spektakulär Neues. Das war eine Botschaft, die so in der Welt noch nicht zu hören war. Und dennoch haben sie dieses spektakulär Neue eben als von Gott kommend aufgenommen. Es war Gott, der zu ihnen sprach. Und das hat seine Auswirkung gehabt. Und es hat seine Auswirkung auch bei uns. Wenn wir die Predigt nicht nur als gute, nette Gedanken von einem Menschen betrachten. Es gibt folgende Geschichte. Rudolf Bultmann hat gelebt von 1884 bis 1976. Rudolf Bultmann war Neutestamentler und wurde bekannt nach dem Krieg durch eine von ihm angestoßene Entmythologisierungsdebatte. Also ein Mythos ist eigentlich etwas, was irgendwo einen wahren Kern hat, aber dann zu etwas Riesigem aufgebaut wurde und eigentlich, ja. Die Debatte hatte zur Konsequenz, dass man davon ausging, dass die Bibel so wie, oder das Neue Testament, so wie sie geschrieben ist, so nie stattgefunden hat. Also nur in ganz kleinen Partikeln wahr ist. Das war die Konsequenz. Nun, dieser Rudolf Bultmann, der war nicht nur Theologe, sondern scheinbar eben auch Pfarrer und Prediger. Und deshalb hat er am Sonntag auch gepredigt. Und es wird berichtet, dass in seinen Gottesdiensten, wenn er gepredigt hat, dass da Leute zum Glauben kamen. Das ist echt der Hammer. Das heißt, das Wort Gottes, selbst wenn es gepredigt wird von jemandem wie Bultmann, hat die Kraft, bei denen, die glauben, das Leben zu verändern. Es fällt uns oft schwer, die Predigt des Wortes Gottes als Wort Gottes für uns zu nehmen. Die Predigt ist zu umständlich. Die Predigt ist zu lang. Die Predigt bringt nichts Neues. Es fehlt der rote Faden. Es fehlt der Unterhaltungswert. Es gibt nichts zu lachen. Man muss doch auch in der Predigt mal lachen können. Ich habe euch den Lacher versucht am Anfang zu liefern. Ist ein bisschen schief gegangen. Der Stil ist nicht modern. Und so weiter. Das mögen alles Dinge sein, die stören, wenn wir davon ausgehen, dass die Predigt nur Menschenwort ist. Dann stören sie. Nicht umsonst sagt Jesus seinen Jüngern in Lukas 8,18, darum seht zu, wie ihr predigt. Sagt er das? Darum seht zu, wie ihr hört. Wenn ich mit der Haltung dran gehe, dass ich von Gott hören will, dann werde ich von ihm hören. Die direkt an ihn gerichtete Erwartungshaltung hilft mir dabei. Ich erwarte zuallererst von Gott zu hören. Und dann kann uns nichts daran hindern, dass Gott zu uns redet. Egal wie die Umstände sind. Dass Gott letztendlich der Predigende ist, darf keinen von uns Predigern entschuldigen, dass wir unsere Predigtvorbereitung nicht ernst nehmen. Ja, wir sollen sie ernst nehmen. Wir sollen sie, ähnlich wie mit der Geschichte mit dem Gebet. Ja, wir sollen die Predigt so vorbereiten, als ob es keinen Gott gäbe, der durch sie predigt. Und so predigen, als ob es unsere Vorbereitung völlig nutzlos ist, weil Gott durch uns predigt. Könnte man so in etwa paraphrasieren, dieses Wort vom Beten. Aber, dass Gott der Predigende ist, ist letztendlich auch ein Trost für uns, die wir predigen. Dass bei all dem, wo wir uns nicht qualifiziert fühlen oder unfähig sind oder uns unfähig fühlen, die hohen Erwartungen der Hörer zu erfüllen, wir doch wissen dürfen, letztendlich predigt Gott durch ein irdenes Gefäß, aber er predigt. Und es gilt nicht nur für die Prediger, es gilt für jeden Einzelnen von euch, die ihr euch mühsam aufrafft, die Möglichkeit zu nutzen, mit jemandem über Jesus reden zu wollen. Und die ihr euch schwach fühlt, schlecht ausgerüstet, wenig vorbereitet, nicht redegewandt. Egal wie du dich fühlst, Gott predigt durch dich. Gott gebraucht dich als sein irdenes Gefäß und sein göttliches Wort in diesem irdenen Gefäß hat seine Wirkung. Was hat also das Ganze mit dem Wachstum in der Heiligung zu tun? Erstens, wir dürfen uns durchaus danach ausstrecken, dass unser Leben Jesu würdig ist. Es ist nichts Falsches daran, nach Heiligkeit im eigenen Leben zu streben. Ja, wir werden dazu aufgefordert, weil niemand den Herrn ohne die Heiligung sehen kann. Wir dürfen durchaus uns danach ausstrecken, dass unser Leben so ist, dass es Gott ehrt. Und wenn dein Leben noch nicht Gott gehört, dann gib ihm dein Leben. Denn das ist der erste Schritt, um Gott zu ehren. Gib ihm deine Sünde und Schuld. Gib ihm deine Verkorkstheit. Gib ihm deine Zerbrochenheit, gib ihm deine Verbitterung. Und wie viel Verbitterung können wir im Leben der Menschen erleben? Und nicht nur der Menschen ohne Gott, sondern oft sogar bei den Menschen mit Gott. Gib ihm alles, was du denkst, dass niemand es wissen darf. Ja, wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, wo du denkst, es darf bloß niemand wissen, gib es Gott. Du wirst auf einmal feststellen, wie befreit du sein wirst. Wir dürfen zweitens mutig unser Leben mit den Menschen um uns herum teilen und ihnen von Jesus erzählen. Es gibt nichts, was dich und mich disqualifiziert, solange wir ehrlich zu uns und den anderen sind. Solange wir ihnen nichts vorspielen. Drittens, Gott lädt uns heute neu ein, von ihm zu erwarten, dass er sowohl uns für andere als auch andere für uns gebraucht, um zu reden. Wir dürfen erwarten, dass die Predigt für uns Relevanz hat, weil Gott uns immer etwas zu sagen hat. Und wenn wir das tun, dann kommt Botschaft und Leben zusammen. Auch heute. Amen.